Ja, ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf. Wie gesagt, ich war noch nie bei euch, immer vorbeigefahren auf dem Weg nach Zürich. Da musste ich in die Berufsschule gehen. Ich habe immer gedacht, es muss wunderschön sein, am Zürichsee zu wohnen. Man könnte schwimmen gehen und so, weil bei uns in Liechtenstein, wir haben keinen See. Also es gibt nur so Weiher, Tümpel, Pfützen. Nichts, wo man wirklich gut schwimmen könnte darin. Und ich freue mich auch über die gute Einleitung. Herzlichen Dank. Danke auch für den Lobpreis. Ihr habt uns gut mit hineingenommen, auch in das Thema Freude. Ich zeige euch ein Bild von meiner Identitätskarte und man merkt, es passt irgendwie gar nicht so zum Thema. Besser, wir zeigen es gar nicht. Das nächste Bild. Man muss sehr reinschauen auf einer Identitätskarte. Aber es soll trotzdem um Freude gehen. Und ihr habt es schon gehört, der Apostel Paulus schreibt uns davon. Er schreibt von der Frucht des Heiligen Geistes. Er schreibt in Galatern, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme, Selbstbeherrschung. Und der Paulus, er spricht hier von einer einzigen Frucht. Also es ist kein Fruchtsalat, es ist kein Obstkorb oder sowas. Er sagt, es ist eine einzige Frucht. Es ist eine Frucht mit 8 verschiedenen Teilen. Und wir können uns das vorstellen wie ein Bündel Bananen. Bei einem Bündel Bananen haben wir auch einzelne Bananen dran, aber trotzdem gehören sie alle zusammen. Man kauft sie als Bananenbund. Es ist ein Bund, die sind zusammengewachsen, sind einzelne Bananen und doch ist alles Banane. Und ich persönlich denke, es ist kein Zufall, dass Paulus anfängt und sagt zuerst mal Liebe. Das erwähnt er zuerst. Und ich denke, Liebe war ihm besonders wichtig. Und es kann auch gut sein, dass Paulus sagen wollte, die Frucht des Heiligen Geistes ist eigentlich Liebe. Liebe, die sich dann in verschiedenen Charaktereigenschaften zeigen kann. Und das ist einfach meine Behauptung und ich versuche euch zu begründen, wie ich auf diese Behauptung gekommen bin. Das ist eigentlich alles dreht sich um die Liebe. Der Paulus hat seinen Galaterbrief in Griechisch geschrieben und wir sehen hier eine uralte Abschrift vom Galaterbrief auf einem Papyrus, irgendein alter Fetzen. Und wenn wir das anschauen, übrigens, man hat ganz viele von denen gefunden, also es gibt keinen Zweifel daran, hat der Paulus das jetzt wirklich geschrieben oder nicht? Man hat ganz viele gefunden. Und was uns auffällt, der Paulus, er schreibt ohne Punkt und Komma. Also es gibt keine Satzzeichen, kein Punkt, kein Komma, kein Doppelpunkt. Da wird einfach drauf losgeschrieben. Es gibt auch keine Kapitel, keine Versangaben oder sowas. Und wenn man dann die Bibel übersetzt, von Griechisch in Deutsch oder Englisch, dann muss man beim Übersetzen überlegen, wo setze ich jetzt ein Satzzeichen? Wo kommt ein Punkt hin? Wo kommt ein Komma hin? Und wie in den beiden allermeisten Stellen gibt es gar keine Diskussion. Da ist ganz klar, da muss ein Punkt hin, da muss ein Komma hin. Also da gibt es nicht viel zu diskutieren. Es ist nicht so, dass dann alles relativ ist und man weiß gar nicht, ja, was wollte er eigentlich sagen. Bei den allermeisten Stellen ist es sonnenklar. Und hier an der Stelle bei der Frucht des Geistes ist meine Behauptung, ich denke, Paulus wollte sagen, die Frucht des Geistes ist Liebe und dann ein Doppelpunkt. Und Liebe, das bedeutet, und dann kommen die 8 Charaktereigenschaften. Und wir merken, dass dieser Doppelpunkt passt auch gut in den ganzen Zusammenhang vom Galaterbrief, weil der Paulus kämpft in diesem Galaterbrief gegen ihr Lehrer, die sagen, dass man sich auch noch beschneiden lassen sollte. Also ist gut, wenn man an Jesus glaubt, aber die Beschneidung ist auch wichtig, wie das beim Volk Israel Brauch war. Und dagegen kämpft der Paulus an. In Galater 5, Vers 6 schreibt der Paulus, denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Also Paulus sagt, wichtig ist nicht die Beschneidung, das Einzige, was zählt, ist der Glaube an Jesus. Und er erklärt auch gleich, ja, was heißt es das, Glaube? Wie wirkt sich denn der Glaube aus? Was für Früchte hat dieser Glaube? Und der Paulus sagt, es geht einzig und allein um die Liebe. Also er zählt hier nicht die ganze Reihe auf, sagt nichts von Friede, Freude, Eierkuchen, sondern er sagt, hey, es geht vor allem und einzig um die Liebe. Und direkt danach schreibt er auch nochmal im Vers 13, 14, bringt er es auch nochmal auf den Punkt. Er sagt nämlich, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Also der Paulus sagt, das ganze Gesetz, das ganze Gebot lässt sich in einem Wort zusammenfassen. Es geht um Liebe. Und danach kommt ein ganzer Teil, wo er auflistet, wie, wozu Lieblosigkeit führt. Da gibt es einen ganzen Katalog von schlechten menschlichen Werken. Er sagt sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst und, und. Er zählt auf, ja, wie ist denn das Gegenteil? Wie ist es, wenn Lieblosigkeit herrscht? Wie ist es dann? Wie sieht es aus? Und spannend ist, er redet da nicht vom Frucht. Er sagt nicht, die Frucht der Lieblosigkeit ist, sondern er sagt, das sind menschliche Werke, Werke des Fleisches, heißt es in der alten Lutherbibel. Etwas, das eben nicht von selber wächst, wie eine Frucht, sondern etwas, das von uns Menschen gemacht wird. So etwas wie, vielleicht man könnte sagen, so etwas wie Zigaretten. Das sind auch keine Früchte, die wir von den Bäumen pflücken. Nicht so etwas wie eine Banane, sondern etwas, was gemacht wird, irgendwo hergestellt. Und Paulus sagt, hey, diese menschlichen Werke, diese Zigaretten, die tun uns nicht gut. Ich warne euch davor, es tut niemandem gut, geizig zu sein, es tut niemandem gut, unfreundlich zu sein, es tut niemandem gut. Und danach erklärt der Paulus dann, ja, und was ist jetzt der Gegensatz? Was ist, wenn Liebe regiert? Was ist, wenn Gnade und Liebe regiert? Welche Frucht wächst, wenn der Heilige Geist da ist? Und an erster Stelle erwähnt er dann die Liebe. Und wie diese Liebe ist, erklärt er dann mit 8 Charaktereigenschaften. Wir haben schon gelesen, er sagt dann Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme, Selbstbeherrschung. Das alles gehört zu diesem Bündel Bananen. Und genau die gleichen Eigenschaften bringt Paulus auch noch in seinem Brief an die Korinther. Paulus schreibt im 13. Kapitel vom Korintherbrief, schreibt er, ohne Liebe geht gar nichts. Ich denke, er kennt diesen Text. Paulus sagt, hey, wenn ich keine Liebe habe, dann nützt mir alles nichts. Dann bringt alles nichts. Auch wenn ich prophetisch reden kann und, dann nützt alles nichts. Und er erklärt dann auch, ja, wie wischen diese Liebe eigentlich? Und dann finden wir ganz ähnliche Charaktereigenschaften wie bei der Frucht des Geistes. Er sagt dann, Liebe ist geduldig, freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos und, und. Und am Ende sagt er, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Und so wie er dann das Kapitel 13 vom Korintherbrief aufhört, beginnt er das 14. Kapitel. Im ersten Vers heißt es dann, das soll also euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Er sagt, das soll das Markenzeichen der Christen sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt ist. Und diese Liebe müssen wir aber nicht aus uns selber herauspressen. Weil Paulus sagt, die Frucht des Geistes ist Liebe. Also es ist nicht unsere eigene Frucht, sondern es ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, er will Liebe in uns wachsen lassen. Er ist etwas wie ein geduldiger Gärtner, der in uns drin am Arbeiten ist. Sowas wie ein, ich soll sagen, bei uns in Liechtenstein trifft man oft so private Gärtner. Es gibt Leute, die haben Geld, die haben eine Villa. Da kommt ein Gärtner und so. Und Gott sagt, hey, wenn du mein Kind bist, ich schicke dir so einen privaten Gärtner, deinen eigenen Gärtner, den Heiligen Geist. Ich will dir diesen Privatgärtner zur Verfügung stellen. Und die Frage ist auch, wie bekommt man den Heiligen Geist? Bekommt man den bei der Firmung, wenn ein Bischof dir die Hand auflegt oder so? Und Jesus sagt dazu, wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Also Jesus sagt, wenn schon ihr Menschen euren Kindern gute Sachen gebt, ihr sorgt dafür, dass sie zu essen haben, dass sie in die Schule gehen können, wie ist es dann erst mit dem Vater im Himmel? Wie erst mit Gott? Der Vater im Himmel wird doch erst recht seinen Menschen, seinen Kindern gute Sachen geben. Und das Beste, was er uns geben kann, ist sein guter Heiliger Geist. Und Jesus sagt, dass die den Heiligen Geist bekommen, die Gott darum bitten. Und wer so betet, Vater im Himmel, schenk mir deinen Heiligen Geist, bei dem geschieht etwas. Bei dem kommt etwas in Bewegung, bei dem kommt etwas ins Rollen und plötzlich fängt der Gärtner an mit seiner Arbeit. Seine erste Aufgabe ist es vielleicht, dir die Augen zu öffnen für das ganze Unkraut, das da vor sich hin wuchert. Vielleicht Lieblosigkeit, Stolz, Selbstsucht, Lüge. Und er wird dir aber auch zeigen, dass Jesus für dich und dein Unkraut am Kreuz gestorben ist, weil er dich so lieb hat. Er wird dir dann auch helfen, das Unkraut auszureißen, und es zu Jesus zu bringen. Und nach wird er auch beginnen, diese Frucht des Geistes in dir wachsen zu lassen. Und diese Frucht des Geistes, diese Liebe, wir haben es gelesen, zeigt sich unter anderem auch in der Freude. Und es ist auch spannend, dass ausgerechnet Freude dann an erster Stelle von diesen Charaktereigenschaften steht. Und ich habe mich gefragt, ist das ein typisches Merkmal von einem Christen? Wenn wir jetzt da auf die Straße gehen würden, wir würden eine Umfrage machen, wir würden fragen, wie stellst du dir einen Christen vor? Was zeichnet den aus? Wie ist ein Christ? Was würden die Leute sagen? Würden die Leute sagen, ja, Christen, ja, das sind voll die fröhlichen Leute. Christen, die haben immer die pfeifen immer ein fröhliches Lied, die lachen viel, sind gut drauf, daran erkennt man sie, das ist das Erkennungszeichen. Wenn jemand fröhlich ist, das muss bestimmt ein Christ sein. Oder würden Sie sagen, also Christen, ich weiß nicht, die sind eher ernste Leute, die sind eher ein bisschen Spaßbremsen und so, gell? Die gehen eher ein bisschen demütig und gebückt durch die Welt. Und Freude und Fröhlichkeit hat das wirklich etwas mit Kirche zu tun. Und die Frage ist ja, woher kommt dieses falsche Bild? Und ich habe gemerkt, es gibt in der Kirchengeschichte eine ganze Reihe ernster Christen. Es gibt dieses Phänomen schon lange. Wir schauen zurück auf eine lange, lange Geschichte. Zum Beispiel der Erzbischof Chrysostomos. Er empfahl 300 nach Christus seinen Leuten in der Gemeinde und sagte, lacht nie, sondern weint. Weil Jesus ist gekreuzigt worden. Und deshalb ist es nicht dran zu lachen, weil es ist traurig. Jesus ist für uns gestorben und ihr solltet alle traurig sein deswegen, die ganze Zeit. Und er hat auch behauptet und gesagt, Jesus selber, er hat auch nie gelacht. Nicht nur die Bischöfe, sondern auch die Nonnen waren sehr ernst. Im Mittelalter erklärte Hildegard von Bingen und sagte, lautes Lachen, das ist die Ausdrucksform von einem beschädigten Gemüt. Und sie sagt, Schuld daran ist der Sündenfall von Adam und Eva. Weil anscheinend gab es da im Paradies nichts zu lachen. Hildegard von Bingen sagte, der Teufel deformiert, also der Teufel macht die Äußerungen der Freude zu einem rohen Gewieher, das unbeherrscht aus dem Menschen herausplatzt. Also der Sündenfall ist schuld daraus, dass Menschen nicht so komisch lachen. Und sie sagt auch, Lachen ist ganz und gar ungesund. Maßloses Gelächter verletzt die Milz, ermüdet den Magen und lässt die Säfte durcheinander fließen. Ja, man könnte sagen, ja gut, das ist ein Mönch, das ist eine Nonne und so, gell. Man kann sagen, ja, das kommt vielleicht von der katholischen Kirche, aber es gibt auch evangelische Theologen, wie zum Beispiel August Hermann Franke. Er war ein bisschen gemäßigter, er verteufelte das Lachen nicht. Er gehörte zu einer Erweckungsbewegung dazu und lebte so um 1700. Und für ihn war klar, man müsste ein bisschen unterscheiden. Es gibt ein unnützes Lachen über weltliche Dinge, aber erlaubt war ein bescheidenes Lachen über göttliche Dinge. Also das war in Ordnung. Und wir merken, es gibt eine lange, lange Tradition von ernsten Theologinnen und Theologen, die die Kirche und die Christen über Jahrhunderte einfach stark geprägt haben. Und bis heute hat man manchmal den Eindruck, wenn man als Christ geistlich sein will, dann muss man vor allem ernst sein. Das ist ein Zeichen von Geistlichkeit. Zu viel Fröhlichkeit, zu viel Freude, das ist schon ein bisschen verdächtig. Und man unterscheidet auch und sagt, ja, es gibt Freude und es gibt Spaß. Und das müssen wir ganz gut auseinanderhalten. Freude, okay, das kann geistlich sein, aber Spaß auf der anderen Seite, das ist auf jeden Fall immer weltlich. Und das geht gar nicht, das ist verwerflich. Aber zum Glück haben wir ja nicht nur die Kirchengeschichte, zum Glück haben wir auch noch die Bibel. Und wenn wir einen Blick in das Alte Testament werfen, merken wir schon da ist unglaublich viel Freude da und unglaublich, wie Gott sein Volk Israel beschenken wollte mit ganz viel Freude. Gott selber gab seinem Volk Israel die Anweisung und sagte, hey, trefft euch jedes Jahr dreimal zu einem großen Freudenfest, zum Passafest, zum Pfingstfest und zum Laubhüttenfest. Und zu diesen Freudenfesten sollten alle nach Jerusalem kommen, um gemeinsam zu feiern. Also dreimal jedes Jahr. Wir Liechtensteiner sind viel bescheidener. Wir treffen uns nur einmal im Jahr zum Freudenfest. Wir feiern quasi Fürstenfest. Gleichzeitig ist auch noch Maria Himmelfahrt. Es ist für mich nicht so der Grund zu feiern. Aber die Liechtensteiner treffen sich einmal und Gott sagt, hey, trefft euch dreimal zu einem Freudenfest. Und das Freudenfest, das soll nicht nur ein paar Stunden dauern, sondern mehrere Tage. Und vom Laubhüttenfest, da heißt es zum Beispiel, wenn nicht nur die Getreide, sondern auch die Weinernte eingebracht ist, sollt ihr 7 Tage lang das Laubhüttenfest feiern. Begeht es als Freudenfest mit euren Söhnen und Töchtern. Also ich war noch nie selber am Laubhüttenfest, aber 7 Tage lang Freudenfest tönt auf jeden Fall nach ziemlich viel Freude, nach ziemlich viel Spaß. Und wir merken, diese Freude war wahrscheinlich nicht nur eine innerliche, stille, klammheimliche Freude. Da wurde bestimmt gesungen, getanzt, gelacht, gegessen, gejohlt, gejubelt, gefeiert. Es muss Spaß gemacht haben. Und so hat es Gott auch angeordnet, hat gesagt, hey, feiert ein Freudenfest. Und auch von Jesus lesen wir, dass er gefeiert hat. Jesus hat sein erstes Wunder auf einer Hochzeitsfeier gemacht. Als der Wein ausging, hat er nicht gesagt, ja, was habt ihr? Wein ist doch nicht wichtig. Wer braucht schon Wein? Hauptsache, man hat ein frohes Herz. Um das geht's doch. Also bitte, wer braucht Wein zum Fröhlichsein? Es geht um ein frohes Herz. Das ist das Allerwichtigste. Ich sehe keinen Grund, jetzt einzugreifen, irgendwas zu tun. Wir wissen, Jesus hat eingegriffen. Er war keine Spaßbremse, sondern er hat Wasser in Wein verwandelt. Und die Party konnte weitergehen. Also scheint eher so ein bisschen fast wie ein Spaß-Gaspedal. Der Wein, der danach ausgeschenkt wurde, war noch viel besser. Und immer wieder lesen wir auch davon, dass Jesus mit Huren und Zöllner zusammen gegessen hat. Und seine Gegner sagten über ihn, er ist ein Weinsäufer und Fresser. Heute würden wir wohl sagen, Jesus, er ist ein Festbruder. Bei diesem Vorwurf, also ich glaube, da war was dran, die haben das beobachtet und gesehen, wie Jesus feiert, und deshalb kann man sich es nicht gut vorstellen, dass Jesus einfach am Tisch gesessen ist mit einem Gläschen Jordanwasser und ganz traurig geguckt hat, sondern ich denke, Jesus, er konnte auf jeden Fall herzhaft lachen und man konnte mit ihm auch Spaß haben. Und Jesus sagte, ein gesunder Baum trägt keine schlechten Früchte und ein kranker Baum trägt keine guten. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Jesus sagt also, Frucht, die kann man nicht verstecken. Wenn dein Herz voll Freude ist, dann wird was rauskommen. Dein Umfeld wird es merken, das kannst du nicht verstecken. Und deshalb glaube ich ehrlich gesagt den Leuten auch nicht, die sagen, die sehen aus, wie sie zu einer Beerdigung gehen und sagen, ja, weißt du, meine Freude ist eine innerliche Freude. Tief da drin bin ich sehr fröhlich. Sehr. Und für mich klingt es wie eine Lüge. Also man sagt, im Herzen bin ich froh, aber man sieht nichts davon. Ich habe auch gemerkt, die Aufteilung, dass man sagt, ja, eben, gell, es gibt eine innere Freude, eine äußere Freude, es gibt Spaß, die ist aber nicht wirklich hilfreich. Weil oft können wir auch gar nicht so genau trennen, ja, was ist jetzt eigentlich innen, was ist jetzt außen. Wir können es nicht so gut trennen, auch wo hört Freude auf und wo fängt Spaß an und gibt es überhaupt diese beiden Kategorien? Und vielleicht sagst du auch heute Morgen, ja, also ich weiß auch nicht, die Fragen, die beschäftigen mich gar nicht. Du denkst, wenn ich Freude fühlen würde, würde ich sie bestimmt auch zeigen, aber im Moment fühle ich gar nichts davon. Keine Fröhlichkeit, keine Freude, alles nur grau in grau. Und ich frage dich auch, ja, was ist eigentlich mit dem Gärtner da? Mit dem Heiligen Geist tut er eigentlich gar nichts? Ist er vielleicht gerade in der Winterpause? Warum lässt er diese Frucht nicht mehr wachsen? Und wo ist denn diese Frucht? Und liegt es vielleicht an ihm, dass du nichts fühlst? Ich denke, es liegt nicht am Gärtner, der Heilige Geist, er tut alles dafür, dass diese Frucht in dir wachsen kann. Aber leider gibt es einen Dieb, der will dir diese Freude immer wieder stehlen. Das ist sein Ziel. Jesus sagt, Satan ist ein Dieb und er geht umher wie ein brüllender Löwe, wie ein bellender Hund und er versucht dir, diese Freude zu klauen, Tag für Tag. Und seine Waffe ist die Lüge. Er belügt dich und sagt und erklärt dir und sagt, hey, Freude, das ist natürlich ein Gefühl und Freude hängt auch ab, wie du dich fühlst. Und wenn du nichts fühlst, behauptet er, ist auch keine Freude da. Also so einfach ist es und erklärt dir, Freude hängt auch von deinen Umständen ab. Wenn die Sonne scheint, wie heute, okay, ja, man kann sich ein bisschen freuen, warum auch nicht. Aber wenn es regnet, wie die letzten Tage, dann gibt es keinen Grund zur Freude. Und sein Ziel ist, dass du immer wieder auf die schlechten Umstände schaust, dass du Schau, es regnet draußen und so, gell? Und es ist mieses Wetter und es ist alles traurig und trostlos und so. Und der Heilige Geist, der wird dir eigentlich sagen, hey, freu dich, dass es regnet. Es gibt ein gutes Pilzjahr im Herbst. Der Wald wird feucht und die Pilze wachsen, ist das super. Gibt viel Grund zum Freuen. Und sein Ziel ist, Satan will dich immer auf die schlechten Umstände schauen lassen, dass du so richtig deprimiert wirst. Und in der Bibel finden wir Leute, die haben es geschafft. Trotz schlechten Umständen haben sie sich trotzig entschieden und gesagt, hey, und ich will mich trotzdem freuen. Trotzdem. So einer war Asaf, weiß nicht, ob ihr ihn kennt, er war der Lobpreisleiter von David, war quasi Profimusiker am Tempel in Jerusalem und musste eigentlich schon vom Berufes wegen fröhlich sein. Wer will schon einen Lobpreisleiter, der vorne steht und ganz traurig und nur weint? Also einen kann man nicht brauchen, das war sein Job. Er musste fröhliche Lieder über Gott singen, Gott zu loben, ihm danken, das war seine Aufgabe. Aber wir merken es auch, bei ihm lief nicht alles rund. Im 73. Psalm schreibt er, dieser Lobpreisleiter, und sagt, jeder Tag wird mir zur Qual, eine Strafe ist er schon früh am Morgen. Also Freude tönt irgendwie anders. Es tönt nach viel Frust. Offenbar war Asaf auch frustriert, dass es Leute gab, die haben gesagt, hey, wir leben bewusst ohne Gott, wir wollen von Gott nichts wissen. Und denen ging es sogar besser als ihm. Das deprimierte ihn. Aber er ließ sich nicht von seinen Gefühlen leiten. Er fällte einen trotzigen Entscheid, wenn wir weiterlesen diesen Psalm. Plötzlich sagt er, ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich will weitersagen, was du getan hast. Also Asaf fällte eine Entscheidung. Er sagte ganz bewusst, ich schaue jetzt weg von all dem Frust und ich schaue auf Gott. Entgegen seiner Gefühle entschied er sich für eine neue Blickrichtung. Und auch wir können das im Alltag versuchen. Stell dir vor, es ist Montagmorgen, eine neue Arbeitswoche beginnt. Du bist gut drauf, weil schließlich, gell, haben wir am Sonntag über Freude nachgedacht und so. Und dann ändert sich alles. Die teure Jura-Vollautomatik-Kaffeemaschine funktioniert nicht. Bei Roger Federer, gell, funktioniert es immer, Kaffee kommt raus und so. Es funktioniert nicht, kein Kaffee, obwohl die Maschine war in der letzten Woche zur Reparatur. Du hast sie extra reparieren lassen und es ist total ärgerlich, kein Kaffee. Und schon ist dieser Freudedieb zur Stelle, er klaut dir die Freude. Und natürlich hast du auch dann schlechte Gefühle. Du fühlst Wut in dir, Wut über der die Maschine repariert hat. Du fühlst Frust und Trübsinn kommt auf. Und du denkst, hey, ich bin echt arm dran. Ich bin so arm. Der Tag wird schlecht, die Freude ist weg. Und den schlechten Gedanken folgen auch Taten. Du fängst an zu jammern, du fängst an dich zu beklagen. Und vielleicht bist du auch so wütend, dass die Maschine einfach auch kaputt schlägst. Aber wie könnte der Morgen anders laufen? Natürlich ein bisschen dramatisch, gell, mit der Kaffeemaschine, so schnell machen wir die nicht kaputt. Wie könnte der Morgen anders laufen mit dem Heiligen Geist? Freude ist eben mehr als ein Gefühl. Freude, die unser Gärtner wachsen lässt, ist unabhängig von den äußeren Umständen. Du könntest auch einfach anfangen und sagen, hey, ich weiß, die Kaffeemaschine ist kaputt, das ist nicht toll, aber ich trotze, ich bin in der Trotzphase und sage trotzdem, ich will mich trotzdem freuen, ich entscheide mich, ja, ich will mich trotzdem freuen. Und du darfst auch mutig Taten tun, du kannst Gott Danke sagen, danke Gott, ich gehe zum Schrank, da ist ja auch noch ein Nescafé Gold, den kann man auch trinken, warum nicht, danke Gott für den Nescafé Gold. Und du merkst, wie das auch dann deine Gefühle beeinflusst. Du merkst, hey, eigentlich ist es gar nicht so schlimm und das hat einen Einfluss auf deine Gefühle. Also Freude hängt nicht ab von äußeren Umständen, sondern vielmehr auch von unseren Entscheidungen. Und wir dürfen ganz trotzig sein und sagen, ja, ich will mich trotzdem freuen. Das ist manchmal echt ganz schwierig, weil schließlich gibt es noch größere Probleme als eine kaputte Kaffeemaschine. Und deshalb möchte ich euch zum Schluss noch drei ganz kleine Tipps mitgeben, wie man diesen kläffenden Freudendieb verscheuchen kann. Wir fangen mit Tipp Nummer 1 an und wir finden den im Thessalonicherbrief. Der Paulus schreibt dann, freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. freut euch, was immer geschieht, wenn die Kaffeemaschine kaputt ist oder so, freut euch. Und das ist nur möglich, weil dieser Heilige Geist in uns an der Arbeit ist und wir deshalb nicht von unseren Gefühlen abhängig sind. Und er sagt dann auch gleich, ja, wie soll sich diese Freude äußern? Die Entscheidung, und er sagt, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen, dankt Gott in jeder Lage. Und Freude hat etwas mit Dankbarkeit zu tun. Und wenn ihr eine Hausaufgabe möchtet, ich habe euch eine Liste vorbereitet, wo ihr in aller Ruhe mal zu Hause hinsetzen könnt, vielleicht auch bei der nächsten Regenphase und überlegen könnt, hey, für was kann ich Gott eigentlich Danke sagen? Was habe ich für Gründe, um Gott zu danken? Und dann dürft ihr diese Liste gern in ein Gebet verwandeln. Der zweite Tipp heißt, freue dich an der Frau, die du jung geheiratet hast, sie soll dir viele Kinder schenken. Der Freude, Freude können wir auch dann erleben, wenn wir einfach das genießen, was Gott uns geschenkt hat. In dem Psalm heißt es, du lässt die Pflanzen wachsen, die der Mensch für sich anbaut, damit die Erde ihm Nahrung gibt. Der Wein macht ihn froh, das Öl macht ihn schön, das Brot macht ihn stark. Auch hier finden wir das Prinzip, was Gott uns geschenkt hat, dürfen wir mit gutem Gewissen genießen. Ich kann mich erinnern, als Teenager war ich einmal in Korsika am Strand und plötzlich liege ich so und denke, was mache ich hier eigentlich? Ich mache Ferien? Ja, Leute gehen verloren und ich? Ich liege am Strand? Ja, ist das nicht eine Sünde? Ist das nicht völlig daneben und so? Und wie gesagt, gell, ich denke, es gibt Momente, da dürfen wir einfach auch zurücklehnen und genießen. Die gibt es und diese Momente dürfen wir auch genießen. Das ist ganz wichtig, das auch zu lernen. Wir dürfen das, was Gott uns schenkt, dankbar annehmen und auch genießen, ohne schlechtes Gewissen. Zum Beispiel vielleicht heute das Mittagessen, der gute Sonntagsbraten, vielleicht der Kaffee nach dem Essen, vielleicht auch das Zusammensein mit einem Ehepartner, vielleicht auch ein Bad im Zürichsee. Und der Freudendieb, er will uns oft weismachen, dass wir dies und das zu unserem Glück brauchen. Und wenn wir es dann haben, dann kommt er und sagt, also das darfst du nicht genießen. Nein, das geht gar nicht und so. Aber Gott sagt, alles was gut und vollkommen ist, kommt von mir und du darfst es echt genießen. Genieße es. Und der dritte Tipp heißt, geben macht glücklicher als nehmen. Und ein Mann kam zu einem Pfarrer und sagte, hey, ich weiß nicht, was mit meinem Leben nicht stimmt, aber diese erste Freude am Christsein habe ich völlig verloren. Ich habe versucht, mich an die 10 Gebote zu halten, ich gehe schon in die Gemeinde und so, aber wie kann ich diese Freude wiederfinden? Und sein Pfarrer, ein kluger Mann, gab ihm den Rat und sagte, hey, mach jetzt Folgendes. Geh zur Migros, kauf einen großen Korb voll Lebensmittel und bring ihn zu einer armen Familie. Ich gebe dir hier die Adresse, du gehst dahin und bringst ihnen dieses Geschenk. Und wenn du das Geschenk abgegeben hast, setz dich dazu und versuche herauszufinden, was hat die Familie für Probleme, wo leiden sie Not? Lass dir Zeit, sei ihnen ein guter Freund, bete mit ihnen und du wirst merken, das macht etwas mit dir. Deine Freude kommt zurück, weil wenn wir uns nur um uns selber drehen, drehen wir uns oft auch nur um unsere Sorgen und Probleme. Deshalb tut es uns gut, uns um andere zu kümmern, ihnen etwas zu schenken, sie einzuladen, ihnen zu dienen. Und vielleicht ist es deine Hausaufgabe, deine Herausforderung, die du annehmen willst. Ich habe extra für euch ein paar Rosen mitgebracht, die stehen da drüben. Und ihr dürft sie gerne mitnehmen, also ich hoffe, ihr nehmt sie alle mit, nicht, dass ich das Gemüse noch nach Hause bringen muss. Ihr dürft sie sehr gerne mitnehmen. Zum einen, vielleicht sagt ihr, hey, ich will das einfach genießen für mich. Ich werde einfach mich freuen an der wunderschönen Rose. Aber ihr dürft sie auch mitnehmen und irgendjemand einfach schenken. Vielleicht geht ihr noch tanken heute, irgendwas. Ihr geht zur Tankstelle oder müsst irgendwo hin. Ihr seid vielleicht eingeladen auf einen Besuch. Und ihr dürft einfach diese Rose jemandem schenken. Vielleicht auch einem Nachbar, einem Bekannten, wen ihr auch trifft heute Morgen. Und ihr müsst auch gar nichts groß erklären, gell? Ihr müsst nicht erklären, ja, weißt du, ich war im Gottesdienst schon, habe über Freude gelehrt und so, gell? Also, muss nicht sein. Ihr dürft einfach so weiterschenken. Einfach weil heute Sonntag ist, dürft ihr die Rosen mitnehmen und einfach so verschenken. Also, es gibt 3 kleine Hausaufgaben, wenn ihr da mitmachen wollt. Zum einen, ihr dürft aufschreiben, hey, für was kann ich Gott Danke sagen? Ihr dürft dann daraus ein Gebet machen Als zweites dürft ihr einfach genießen, dass es Gott euch schenkt, vielleicht auch die Rose. Und als drittes, ihr dürft die Rose mitnehmen und jemand anderem schenken. Und ich möchte zum Schluss mit uns beten. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir nicht mal selber Freude irgendwie produzieren, sondern danke, dass du uns möchtest, deinen guten Heiligen Geist schenken. Danke, dass du uns möchtest füllen mit deiner Liebe, Liebe, die sich auch in Freude äußert. Danke für das Geschenk. Du siehst aber auch, wie oft im Alltag uns Freude weggeht, wie der Freude, die bei uns beklaut und die Freude einfach wegnimmt. Hilf uns dann ganz trotzig, uns zu entscheiden und auf dich zu schauen und uns trotzdem zu freuen. Danke, dass du an Gott bist, auch kein Wunder tun. Füllst du mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Freude. Amen.